Kapitalansage, der Podcast des Private Banking Magazins.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge der PBM Kapitalansage. Mein Name ist Max Morrison und mir gegenüber sitzt heute, zurück aus der Elternzeit, mein Kollege Clemens Bär.
Hi Max. Ja, schön hier mal wieder im Aufnahmeraum zu sitzen.
Du warst ja jetzt 6 Wochen raus. Was hast du denn in deiner wohlverdienten Elternzeit aus der Branche überhaupt noch mitbekommen?
Ja, also erstmal muss ich sagen, ich habe in den 6 Wochen kein einziges Mal in meine Mails geguckt. Also was das angeht, habe ich schon abgeschaltet und die Zeit mit unserer Tochter genossen. Den ein oder anderen Blick auf LinkedIn habe ich dann aber doch mal riskiert. Und ja, was soll ich sagen, es war ja wieder einiges los. Allen voran die HSBC-Übernahme, über die wir exklusiv berichtet haben, oder die Übernahmepläne der Commerzbank von der UniCredit.
Ja, ist ja ein Thema, das uns, glaube ich, auch noch weiter begleiten wird, weil ja jetzt auch immer mehr Details zu dem Verkauf vom Aktienpaket des Bundes da ans Licht kommen, das dann ja bei der UniCredit gelandet ist.
Ja, und weil die Commerzbank sich jetzt auch ein bisschen geschüttelt hat und zum Gegenschlag ausholt, zumindest in der Kommunikation. Vorstandschefin Bettina Orlopp hat ja Ende vergangener Woche in einem Interview mit der Wirtschaftswoche die Wachstumspläne ihrer Bank skizziert und dabei dann auch weitere Übernahmen der Vermögensverwaltung in Aussicht gestellt. Also es dürfte schon spannend bleiben die nächsten Wochen.
Genau, ne? Also ich würde aber sagen, in unserem Schwerpunkt wollen wir heute mal uns nicht den Übernahmeplänen widmen.
Davon hatten wir in den letzten Wochen und Monaten genug.
Genau, sondern wir wollen uns ja mal so ein bisschen dem Thema Family Governance nähern. Du hast dazu mit Britta Pfister gesprochen. Die war unter anderem Head of Wealth Planning bei Rothschild & Co. und arbeitet heute selbstständig mit Unternehmerfamilien. Erzähl mal, seid ihr zu Hause, wo ihr jetzt ja auch zu dritt seid, dabei, eine Family Governance zu formulieren?
Ja, ich weiß nicht, ob das zwingend nötig ist. Ich glaube, das wird dann auch in dem Gespräch herauskommen. Aber wenn, dann sollten wir jetzt damit anfangen, weil von unserer Tochter jetzt noch keine Gegenrede kommt. Nein, aber bevor wir hier zu viel Quatsch erzählen oder vorgreifen, lass uns lieber schnell zu den News gehen. Das Interview hören wir dann am Ende des Podcasts.
So machen wir's.
Ich möchte Ihnen noch eine spannende Videoreihe von Allianz Global Investors empfehlen. In dieser Serie sprechen die Portfolio-Manager Alex Bibani und Giles Money über die Bedeutung und das Management von nachhaltigen Portfolios. Die Videos finden Sie unter www.allianzgi.de/nachhaltigkeit. Investieren birgt Risiken.
Wir müssen über die Hypo Vereinsbank sprechen, diesmal aber ohne Bezug zur Commerzbank und UniCredit-Saga.
Da bin ich aber erleichtert. Was gibt's denn stattdessen aus der Hypo Vereinsbank?
Die Hypo Vereinsbank werkelt gerade am neu strukturierten Wealth Management. Da ist jetzt bekannt, wie die zweite Führungsebene bei denen ausschaut. Und zwar, kurz festhalten, ein paar Namen kommen jetzt. Im Norden übernimmt Petra Köhler. Die hat zuvor das Wealth Management und Private Banking in Norddeutschland verantwortet. Gleiches gilt für den Bereich Ost, für den Michael Schmidt. Im Westen gibt es tatsächlich 2 Verantwortliche. Das ist einmal der Bernd Kappler, der kümmert sich um Hessen und Baden-Württemberg. Und Sigrid Haag kümmert sich dann um Nordrhein-Westfalen. Und im Süden ist Maurice Friedemann Leiter vom Wealth Management. Außerdem hat die Hypo mit Nazim Amini jetzt einen Leiter für das UHNWI-Geschäft. Und das ist dann jetzt die größte Umstrukturierung an diesem Bereich gewesen, denn Amini ist bundesweiter Leiter für das UHNWI-Geschäft und war davor einer von diesen 7 Regionalleitern. Da gibt es ja jetzt eben nur noch 5. Jetzt führen da die 5 Regionalbereichsleiter der Privatkundenbank die Private Banking Teams, während die Bank das Geschäft im Wealth Management auf die Regionen Nordost, Bayern, West und München verteilt und dann für diese Region noch Verantwortliche ernennt. Ich hoffe, das waren jetzt nicht zu viele Namen und Bereiche.
Ich habe den Stift und Zettel auf jeden Fall gezückt, aber ansonsten gibt's das ja alles nochmal auf unserer Seite und ich glaube auch Steckbriefe zu den einzelnen Regionalbereichsleitern.
Genau, eben. Das Wichtige ist, das UHNWI-Geschäft wird jetzt bundesweit verantwortet. 5 Regionalbereichsleiter für Private Banking, 5 Verantwortliche im Wealth Management.
Ja, das UHNWI-Geschäft ist ja sowieso gerade ein Feld, auf das sich mehrere Banken stürzen.
Das Gefühl habe ich auch und der Vollständigkeit halber habe ich da nochmal geschaut. In der jüngeren Vergangenheit haben wir da die Deutsche Bank, Merck Fink und BNP Paribas verkündet. die auch sich mehr um den Bereich UHNWI kümmern wollen. Und jetzt kommen wir doch noch mal kurz zur Commerzbank. Die will sich ja auch stärker auf das Geschäft mit hochvermögenden Personen konzentrieren.
Das Thema mit den UHNWI-Offensiven haben unsere Kollegen Torben Lippert und Lennart Lindwort ja auch schon noch mal ausführlicher in einer Folge der Kapitalansage besprochen. Da habe ich dann übrigens doch reingehört in meiner Elternzeit, um nochmal der Vollständigkeit halber. Also das könnten Sie auch gerne natürlich nach dieser Folge nochmal hören. Die Sparkassenversicherung hat einen neuen Kapitalanlagechef. Ab November übernimmt Steffen Sieler die Verantwortung für den knapp 30 Milliarden Euro schweren Kapitalanlagebestand. Er leitet die Abteilung Kapitalanlagen, liquide Assets, Private Markets und Strategie. Das hat uns die Versicherung auf Anfrage bestätigt.
Dass der Posten frei wird, stand ja schon seit Sommer fest, wenn ich mich da recht entsinne.
Ja, stimmt. Das war auch Thema bei uns im Podcast. Bei der SV Sparkassenversicherung hatte seit 2016 Peter-Henrik Blumbart das Ressort verantwortet. Im Juni wurde dann bekannt, dass Blumbart das Haus verlässt und zur Frankfurter Lebengruppe wechselt und dort auch in den Vorstand eintritt. Bei der Frankfurter Leben war zuvor Christian Subbe für die Kapitalanlage verantwortlich und er ist zum Juli Investmentchef von Haku Trust geworden. Also sein Wechsel hatte diese kleine Kaskade ausgelöst. Steffen Sieler kommt jedenfalls von der Wüstenrot und Württembergische zur Sparkassenversicherung. Da war er seit 2021 Leiter Finanzsteuerung und Asset Allocation und ja zuvor auch mehrere Jahre für die Tochtergesellschaft W&W Asset Management in leitender Rolle im Portfolio Management tätig.
Die Dekabank ändert die Vertriebsstruktur für institutionelle Kunden. Institutionelle Sparkassen und Verbundskunden sind weiterhin in dem aktuellen Bereich beheimatet. Das betrifft denn jetzt die externen Institutionellen, also beispielsweise Versorgungswerke oder Pensionskassen. Die werden jetzt nicht von einem zweiten Vertriebsdezernat, übrigens ein sehr schönes Wort, betreut, sondern direkt von den Tochterunternehmen der Bankengruppe, also beispielsweise von DK Investment oder DK Immobilien.
Ja, bei so einem Wort wie Umstrukturierung ist ja immer die Frage, hat das auch personelle Auswirkungen?
Personell soll sich im Spitzenmanagement erstmal nichts tun. Im eigentlichen Vertriebsdezernat ist aber nach dem Abgang von dem Bereichsleiter Thomas Leicher die Stelle jetzt seit 4 Monaten vakant. Da wird immer noch ein Nachfolger gesucht. Die Deka hat da auch einen weiteren schönen Begriff ins Felde geworfen. Das Ganze soll stellenneutral passieren.
Das heißt?
Heißt, es sollen keine Stellen wegfallen. Offen ist, ob einige Mitarbeiter neue Aufgaben bekommen. Begründung für den Umbau ist laut der Deka, dass die externen Kunden spezialisiert genug sind und wissen, welche Dienste sie benötigen. So, und damit würde ich sagen, übergebe ich einmal das Wort zurück an dich, Clemens, und an Britta.
Es ist noch nicht so oft vorgekommen, dass wir einen Gast in unserem Kapitalansage-Podcast hatten. Heute ist es wieder soweit und ich freue mich, Britta Pfister bei uns zu begrüßen. Herzlich willkommen, Britta.
Guten Morgen, danke.
Wir haben uns ja vorab auf das Du geeinigt. Britta, wir wollen heute über deine Erfahrung aus der Zusammenarbeit mit internationalen Unternehmerfamilien und auch Family Offices sprechen. Wir wollen uns ein bisschen dem Begriff Family Governance nähern. Aber zunächst musst du dich vorstellen, das gebe ich mal ganz frech an dich ab. Du bist, ich zitiere aus deinem LinkedIn-Profil und auch übersetzt, strategische Vermögensberaterin und Treuhänderin für vermögende Familien. Erzähl uns doch mal bitte ein bisschen, was machst du und auch, wie bist du dahin gekommen?
Genau, dann fange ich doch gerne mal mit dem zweiten an. Wie bin ich dahin gekommen? Also ich bin Deutsche, bin in Deutschland Jura studiert und promoviert, sehr, sehr lange her. Und bin dann in die Schweiz gegangen, der Liebe wegen, nach Zürich. Habe bei P&C, PwC in der internationalen Steuerberatung gearbeitet. Bin von dort aus, wie das in der Schweiz so passiert, in der Finanzbranche gelandet. Erst bei Credit Suisse, ganz kurze Zeit, und dann bei der Rothschild und habe mich dort um Steuer- und Nachlassplanung gekümmert für Privatkunden. Und dort bedeutete das in diesem Zeitpunkt schon Privatkunden mit Anlagevermögen, aber auch Unternehmensanteilen, Kunstsammlungen, im Grunde genommen alles, was man an Vermögen sich vorstellen kann, dass wir dort Nachfolgelösungen gefunden haben. Das habe ich eine ganze Zeit gemacht, 8 Jahre lang mit Schwerpunkt Lateinamerika und wurde dann Global Head of Wealth Planning für die Rothschild-Gruppe, als die französische und englische Familie die Unternehmen zusammenlegten 2005 mit zwei kleinen Kindern, die ich dann damals zu der Zeit hatte, wurde das relativ anstrengend. Und als mein Mann dann vorschlug, wir könnten doch mal eine Zeit lang Asien testen, sei es Singapur oder Hongkong, war ich sofort dabei. Rothschild hatte ein kleines Büro in Singapur und wir sind dann 2008, im November 2008, das ist auch ein interessantes Zeitfenster war, nach Singapur gegangen und haben relativ schnell festgestellt, wenn wir länger bleiben können als die geplanten 2-3 Jahre und uns das nur mal anzusehen, dann würden wir das gerne tun. Letztendlich wurden da 10 Jahre draus. Sehr, sehr spannende Erfahrung natürlich auch als Familie, aber vor allen Dingen auch beruflich. Da Singapur, wirst du dich erinnern, Asien sich recht schnell erholt hat von der Global Financial Crisis und wir dort auch eine wirklich gute Zeit hatten. Das ist Büro. Wir haben angefangen mit 3 Leuten in Singapur und als ich dann letztlich zurückkam 2018, waren wir dann 20 in Singapur und Hongkong. Und wir haben uns hauptsächlich um Familien gekümmert, Familienunternehmen in Asien, da das Vermögen natürlich hauptsächlich noch in der ersten und zweiten Generation im Unternehmen steckte und immer noch steckt. Und insofern viel mit Familienunternehmen zu tun gehabt. Und bevor wir da beraten konnten, strukturieren konnten, musste natürlich erstmal rausgestellt werden, was soll eigentlich passieren? Soll ein Familienmitglied übernehmen? Wollen wir verkaufen? Wie geht das Ganze weiter? Und die Thematiken wurden im Markt nicht so gut diskutiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann eine Family Governance Advisory Dienstleistung ins Leben gerufen in Rothschild und haben das dann angeboten im Markt. Und ich persönlich habe, erstens war es erfolgreich und zweitens habe ich dann festgestellt, das ist der Bereich, der mir am meisten Spaß macht, dass es um Unternehmen geht und organisieren und planen und sehen, wie sieht das Ganze steuerlich aus und wie kommt es in die nächste Generation, aber und vor allen Dingen auch, wie sieht es innerhalb der Familie aus, wie wird da kommuniziert, wird da überhaupt kommuniziert, was möchte der eine, was möchte der andere und wie bringen wir das Ganze zusammen.
Das sind alles Aspekte, auf die wir gleich nochmal genauer eingehen. Mhm. Also du hast da in dem Bereich dann so deine Leidenschaft gefunden und arbeitest da auch nach wie vor noch.
Ganz genau.
Allerdings nicht mehr für Rothschild.
Ganz genau.
Genau, wie ging es dann weiter?
Dann ging es weiter, dass irgendwann wurden unsere eigenen Kinder natürlich auch Teenager. Eltern in Europa werden auch nicht jünger und wir wollten dann wieder näher nach Hause. Das heißt, als Familie sind wir nach London gezogen. Ich habe dann für ein sehr großes internationales Family Office gearbeitet, 3 Jahre lang in einer sehr, sehr interessanten Umstrukturierungsphase. Im Grunde genommen mit der Kernfrage, das Family Office gibt es schon sehr, sehr lange. Wenn wir heute etwas aufbauen würden, wie wird das aussehen? Wie wären die Dienstleistungen? Warum würden wir das machen? Wie würden wir die Dienstleistungen zusammenfassen und wie würden wir das Ganze pricen? Und das war eine sehr spannende Geschichte. Das waren dann 3 Jahre, sehr, sehr viel Erfahrung. Die digitale Schiene kam dazu, die Nachhaltigkeitsfrage kam dazu. Wahnsinnig interessante Übung, die ganze Angelegenheit. Und nachdem das dann wieder in ruhigeren Gewässern schwebte, sagen wir nach der Transformationsphase, habe ich dann mal 6 Monate nichts gemacht. Die ganzen Sachen, die man sich sein ganzes Leben lang vornimmt, dass man das doch eigentlich mal tun sollte, habe ich einige tatsächlich auch von erledigt. Und dann mit verschiedenen Familien, die ich aus Asien kannte, zum einen Teil, andere, die ich während meiner Arbeit für dieses Family Office kennengelernt habe, weitergemacht habe. Und im Grunde genommen, die Bereiche sind Family Governance und Family Office Entwicklung. Aber im Grunde geht's immer mit einer Thematik los, mit einem Problem oder mit einer Fragestellung. Und dann sehen wir, was wir machen können. Aber ich glaube, da gehen wir vielleicht noch drauf ein.
Genau, die allerletzte Station müssen wir jetzt dann auch noch aber einmal kurz besprechen, damit wir hier nicht irgendwas offen lassen. Du bist jetzt heute bei uns in Hamburg zu Besuch, wohnst aber in London.
Genau.
Vielleicht sagst du uns noch einmal, was machst du jetzt gerade? Genau, du bist unter anderem selbstständig.
Ich bin selbstständig unterwegs, selbstständig tätig, arbeite mit Familien und Family Offices, bin aber einem Expertengremium angeschlossen. Alleine ist man eine Insel und man braucht immer Bereiche, die dazukommen. Also arbeite ich mit einem Expertengremium zusammen und arbeite auch mit einem entstehenden Multi-Family Office in London zusammen. Das ist sehr interessant, weil da kommen wir, glaube ich, noch drauf. Das ist grundsätzlich Multi-Family Offices für mich im Bereich externe Asset Manager anzusiedeln sind. Aber dieses versucht tatsächlich die regelmäßigen Leistungen eines Single-Family Office für verschiedene Familien abzudecken und das ist sehr spannend.
Du hast in Lateinamerika gearbeitet oder für lateinamerikanische Familien, in Asien sehr viel, in Europa auch. Mit welchen Fragen und Anliegen kommen denn diese Unternehmerfamilien auf dich zu? Du hast im Vorgespräch gesagt, das meiste ist dann Mundpropaganda, aber wie beginnt diese Kontaktaufnahme dann?
Also sagen wir mal, das eine ist ja tatsächlich, dass und letztendlich die Welt in diesem Bereich auch sehr klein ist, von den Fragestellungen her und auch von der Expertise her. Wie beginnt die Diskussion? Ich würde zunächst mal sagen, dass die Themen vielleicht ein bisschen zeitlich versetzt sind. Also ich würde jetzt sagen, USA, angloamerikanischer Bereich, da ist die Family Governance und auch Family Office Entwicklung vielleicht etwas weiter fortgeschritten, gibt's auch schon ein bisschen länger. In Europa würde ich sagen, ist die Thematik meistens sehr verbunden mit Vermögensverwaltung. Also es regelmäßig wird angenommen, dass es jedenfalls ein Element ist, das interessiert. Und in Asien, wie schon vorher gesagt, ist es oft von der Unternehmenskultur eben in der ersten oder zweiten Generation. Und von daher sind die Fragen versetzt. Letztendlich von der Thematik geht es um Ähnliches. Also wenn wir bei der Family Governance anfangen, wie schaffe ich das als Familie, die ein Unternehmen hat, gemeinsam zu entscheiden? Und nicht nur, natürlich einfach, wenn ich einen oder zwei Gründer habe, oder vielleicht nicht einfach, aber etwas leichter, als wenn ich in der nächsten Generation bin oder in der dritten, wo dann die Zahlen explodieren. Und da braucht es dann ein gewisses System an Regeln und Prozessen. Und die Frage ist, einfach die Vorfrage ist regelmäßig, wollen wir das überhaupt? Ist das, was wollen wir gemeinsam entscheiden? Und wenn ja, dann müssen wir uns ein System geben.
Nun hast du den Begriff Family Governance genannt. Es gibt auch noch die Begriffe Familienstrategie, Familienverfassung und das sind alles Begriffe, die gefühlt so ein bisschen Konjunktur haben. Mhm. Muss man das alles abgrenzen? Am Ende sind es nicht geschützte Begriffe und jeder meint damit in Nuancen auch was Unterschiedliches oder meinen am Ende doch wirklich auch alle das Gleiche. Wie gehst du mit diesen Begriffen um? Wie grenzt du die ab?
Also ich denke schon, dass es, sagen wir mal, wenn wir so lange sich alle bewusst sind, dass es da eine gewisse Schwammigkeit gibt in den Begriffen oder dass sie auch alternativ und benutzt werden, das ist okay für eine allgemeine Diskussion. Wenn es dann tatsächlich um die Fragestellung geht und um Problemlösung, muss man natürlich ein bisschen präziser sein. Und ich würde eben, wie schon eingangs gesagt, Family Governance insgesamt sagen, Entscheidungsfindung, Prozesse und Regeln innerhalb einer Familie in Bezug und mit Bezug auf ein Unternehmen, das sie gemeinsam als Inhaber führen. Die Inhaberstrategie, würde ich denken, geht weiter, auch hat einen stärkeren Unternehmensbezug und ohne da zu sehr ins Detail zu gehen. Und die Familienverfassung, die du ansprichst, würde ich sagen, ist eines der vielen Regelwerke für Family Governance, ob man das jetzt Charter nennt oder Kodex oder wie auch immer, wo im Grunde genommen die Regeln und Prozesse dann niedergelegt werden. Und ich persönlich arbeite sehr gerne mit der Familienverfassung, einfach weil es umfassend ist, weil es dann wirklich von der Vision, von den Zielen, von den Wertevorstellungen ausgehend über welche Rollen es gibt in der Family Governance, da haben wir regelmäßig einen Rat, eine Familienversammlung und wie sie untereinander funktionieren, wie sie auch miteinander umgehen. Und dann letztlich die Bereiche der Konfliktregelung, der Änderung der Konstitution im Grunde genommen, wirklich wie ein kleines Land, das sich eine Verfassung gibt, das Ganze dann in der Konstitution niedergelegt ist. Muss aber nicht. In vielen Fällen, einfach um das abzuschließen, geht's auch darum, vielleicht von einer Familie, die von der ersten in die zweite Generation gibt. Und da geht's einfach mal um einen Aktionärsbindungs- und Poolingvertrag im Rahmen der gesellschaftsrechtlichen Belange. Und dann reicht auch durchaus eine Vereinbarung, die diesbezüglich abgeschlossen wird. Ich denke, das Wichtige ist, dass man wirklich sagt, in diesem Moment, was möchte ich erreichen? Wie weit möchte ich damit in die Zukunft gehen? Und dann auch nach 3 bis 5 Jahren mal wieder über die Bücher geht und sieht, habe ich das auch implementiert? Und was muss eventuell nochmal geändert werden, angepasst werden?
Um diese Fragen zu beantworten, das kann ja eine Familie naturgemäß nicht alles alleine. Und da kommst du dann ja auch ins Spiel. Also welche Rolle spielst du denn dabei, diese Fragen zu beantworten? Und wie leitest du letztlich die Familien auf dem Weg? Kannst du uns da so ein bisschen Einblick geben?
Tue ich gerne. Nur dem vorausschickend ist nicht unbedingt, das kommt wie bei diesem ganzen Bereich immer sehr auf die Familie an. Ich habe einige Beispiele, ein ganz beeindruckendes, wo in der zweiten Generation sich genau diese Fragestellungen dann gestellt wurden von 4 Geschwistern. Schwestern, die ein sehr großes Vermögen geerbt hatten, ein Unternehmervermögen mit einer Holdingstruktur, aber relativ wenig, wie ich immer finde, Fleisch am Knochen. Insofern, als da wenig vorgesehen war, wie sie das Ganze leiten sollten, sei es was die Inhaberstrategie angeht, sei es wie sie entscheiden sollten. Und sie haben sich tatsächlich zu viert hingesetzt und sich ihre Werte, ihre Familienverfassung, das haben sie alleine gemacht. Also wenn die Familie gut kommuniziert, sehr offen ist, sich jeder zurücknehmen kann, denke ich, bedarf es nicht unbedingt eines Moderators. Damit zu meiner Rolle kommt, das wäre die des Moderators. Meistens ist es ja nicht so einfach. Der familiäre Bereich ist eher prozessentfernt und im Grunde genommen ist man in der Familie so, wie man ist und jeder geht auch eine große Toleranz mit um. Und ob man da gezielt zusammenarbeiten kann, sodass es sich dann letztlich in ein Unternehmen übersetzt, ist dann vielleicht ein bisschen schwieriger. Und das wäre meine Rolle, da den Prozess zu starten und zu moderieren. Und wie ich das angehen würde, es kommt immer so vieles drauf an, nicht wahr? Es ist nicht einfach. Natürlich vor allen Dingen auf den Zeitpunkt. Es ist regelmäßig sehr dankbar, wenn man mit dem Gründer, der Gründerin zusammenarbeiten kann und dann eben wirklich von der grünen Wiese, wenn noch nichts da ist, auch an Struktur, anfangen kann mit den Wertevorstellungen. Was stellt ihr euch vor für eure Kinder oder wer auch sonst? Immer eine große Frage, wer ist überhaupt Teil und soll in der Zukunft Teil der Familie sein? Das Verständnis hat sich ja auch sehr gewandelt.
Ja, aber also dieser Fall, grüne Wiese, dass man mit dem Gründer anfängt, dass man in diesem Stadium ist, das wird ja immer seltener. Also die werden mehr Generationen und es wird auch komplexer. Deswegen wird wahrscheinlich dann auch der Ansatz deiner Arbeit komplexer.
Und gut, dass du mich hier stoppst, genau. In Asien ist es natürlich oft noch genau die erste, zweite Generation, ist ein früheres Stadium. Wenn wir in einem späteren Stadium sind oder auch wo es eben schon etwas gibt, ist der erste Ansatz mal zu sehen, was haben wir denn da schon? Gibt es schon eine Holding, gibt es schon Vereinbarungen, gibt es schon und passt das Ganze innerhalb dieser Regelung? Ist da die Familien-Governance schon gespiegelt oder müssen wir sie einbauen? Und wie wollen wir das machen? Und insofern wird dann sehr zielgerichtet mit den bestehenden, sei es Strukturen und Vereinbarungen gearbeitet. Das wäre mein Ausgangspunkt, dann zu gucken, was ist da schon abgedeckt und dann die Fragen zu stellen, was wäre denn, wenn? Gehen wir mal durch verschiedene Szenarien durch mit der Familie und dann das Ganze im Grunde genommen so zu verbinden.
In welchen Abständen sollte denn so eine Family Governance überprüft werden? Die Ziele und Bedürfnisse der Familienmitglieder verändern sich ja nicht nur, wenn ein Generationswechsel in einer Unternehmerfamilie stattfindet, sondern auch ganz agil einfach auch mit den Jahren.
Ja, genau, absolut. Einmal ist schon mal sehr wichtig, dass wenn die Family Governance erstmal erstellt ist, sie überhaupt implementiert wird. Das ist schon oft nicht der Fall. Es ist natürlich auch meistens ein sehr schönes Gefühl, wenn man sich damit auseinandergesetzt hat, was man denn möchte. Und dann wird so ein Regelsystem erschaffen und es auch wird vielleicht noch unterzeichnet. Und dann hat die Familie ein großes High-Five-Gefühl und dann ist es sehr einfach, dass das Ganze zum Papiertiger wird, in der Schublade landet. Und also das wäre mal das Erste, das wichtig ist, das wirklich dann auch in Aktion umzusetzen und zu implementieren. Und dann hast du natürlich zwei. Einmal die Gegebenheiten des Lebens, die ganzen Eventualitäten, dass sich etwas tut, sei es durch Tod, durch Unfall, durch Krankheiten, durch Geschehnisse im wirtschaftlichen Leben, dass äußere Einflüsse kommen und wirklich da ein Überdenken notwendig machen. Das kann natürlich jederzeit der Fall sein. Ansonsten würde ich sagen, alle 3 bis 5 Jahre und das wirklich auch einbauen in das Leben der Family Governance, verschiedene Sachen in den verschiedenen Gremien dann auch aufbringen und sagen, das ist jetzt die Situation, passt das noch so, damit es auch anpassbar bleibt.
Okay, wir wollen keinen Papiertiger haben, wir wollen die Family Governance implementieren. Dabei spielt dann ja auch ein Family Office eine wichtige Rolle, nehme ich an.
Kann es, ganz genau. Wie sagt man, es ist einfach eine sehr gute Idee, das Family Office mit dieser Rolle auszustatten, wenn das denn gewünscht ist. Ich sagte schon es oft, in Europa geht eigentlich Family Office, der Begriff Family Office mit der Vermögensverwaltung einher. Aber es passt natürlich ausgezeichnet, wenn dann einmal die Family Governance steht, dass man da ein Family Office hat, dass die Vertrauenspersonen der Familie sind, die auch generationenübergreifend tätig werden können, die dann mitgestalten können und die Family Governance letztendlich umsetzen können. Absolut.
Wird denn dieser Bereich noch so ein bisschen vernachlässigt? Ist also jetzt so dein Einblick, wenn du da einen hast, dass das vielleicht auch in Deutschland speziell Family Offices zu sehr noch einen Fokus auf Vermögensverwaltung legen und diesen Bereich noch nicht so richtig auf dem Schirm haben?
Also, ja, komplexe Frage. Mhm. Aber es kommt immer darauf an, was letztlich die Zielsetzung ist und ob diese Bereiche auch zusammengebracht werden. Family Office entsteht ja oft aus anderen Beweggründen und nicht unbedingt im Zusammenhang mit der Family Governance, sondern vielleicht Liquiditätsevent und so weiter und so fort. Ich denke, dass die Aufteilung, man sagt als Familie, was ist die Zielsetzung? Wollen wir wirklich als Familie, sagen wir, dieses Unternehmen viele Generationen weiterführen? Wollen wir als Familie zusammenbleiben? Und wie machen wir das? Dann kann das Family Office wirklich da eine sehr wichtige Rolle spielen und sich einfügen. Wenn das nicht der Fall ist, braucht man es auch nicht. Es ist immer die Frage, wie weit will die Familie zusammen sein? In der Tat, ich habe einen sehr interessanten Fall, wo wirklich der Daseinsgrund des Family Office ist, die Harmonie zu sichern zwischen dem Unternehmen, der Familie, die das Unternehmen leitet, und auch allen denen, die nicht im Unternehmen oder die auch nicht als Anteilseigner da ins Spiel kommen. Und insofern kann da ein Family Office sehr helfen, die Harmonie zu erhalten, vor allen Dingen die Themen, die normalerweise zu Streit führen, eben das Erbe oder gemeinsames Anlegen, dass die eben hoffentlich nicht beim, sei es bei Weihnachten oder Hanukka oder Familienfesten besprochen werden, sondern tatsächlich rausgezogen werden und dass das vom Family Office geleistet wird. Und das hat dann wirklich eine sehr große positive Auswirkung auf die Familienharmonie.
Ist ja immer die Frage, was ist das oberste Ziel von so einer Familie? Ist es der Vermögenserhalt? Ist es der Unternehmenserhalt, was nicht immer das Gleiche ist? Du hast eben gesagt, will die Familie überhaupt zusammenbleiben? Gibt es denn auch Beratungssituationen, wo du sagst, ich würde jetzt gar nicht empfehlen, dass man hier auf Biegen und Brechen als Familie zusammenbleibt?
Ja, ist eine gute Frage, mit natürlich sich wandelndem Inhalt. Wir haben in der Familie verschiedene Rollen als Individuen, als Vermögensinhaber und so weiter und so fort. Und für unsere Kinder wünschen wir uns ja, dass sie selbstständig sind, dass sie frei ins Leben gehen, sich verwirklichen können und so weiter und so fort. Wenn ich da eine Family Governance habe und eine Bindung über die Generationen, ist das natürlich in gewisser Weise eingeschränkt. Und viele Familien empfinden, das würden jetzt die Individualisierung der Familienmitglieder über das Ziel des Unternehmenserhalts stellen. Oder vielmehr, das sollte die Frage sein. Und wenn das nicht gegeben ist, wenn man sagt, wir wollen hier nicht auf Teufel komm raus unbedingt zusammenbleiben, dann ist es eine andere interessante Fragestellung, was passiert dann? Gibt es dann eventuell einen Unternehmensverkauf? Was ist dann mit dem Erlös? Sind wir wieder in der Thematik Family Office oder geht jeder seiner Wege? Aber ich denke, unsere Zeit ist eher individualistisch orientiert. Und wenn man tatsächlich als Unternehmerfamilie zusammenbleiben will, soll man sich das sehr gut überlegen, das Ob. Und wenn das Ob bejaht wird, dann muss man ganz genau ans Wie rangehen.
Es gibt oft diesen vielleicht auch plakativen Graben, der klassische Familienpatriarch und die Generation Z, die ganz andere Pläne haben. Spiegelt das die Realität wieder aus deiner Wahrnehmung? Ich weiß, es ist ein sehr kleines Fenster, aber spiegelt das wirklich die Realität wieder oder erlebst du gar nicht so tiefe Gräben in Unternehmerfamilien?
Sowohl als auch. Das Bild ist wirklich sehr, sehr gemischt und es ist auch nicht unbedingt in den Generationen, das ist so ein bisschen die Thematik, mit der man arbeitet und die Themen auch verteilt auf die Generation Z und die Boomer und den Patriarchen und so weiter und so fort. Ich habe Fälle, wo es umgekehrt ist.
Das heißt,
wo wirklich die jetzige Inhabergeneration sich überlegt, Nachhaltigkeit und das Ganze, sei es das Unternehmen, aber auch die Handhabung und vor allen Dingen auch die Investitionen in einem, sagen wir, ESG und so weiter freundlichen Sinne zu gestalten und die nächste Generation andere Prioritäten hat. Das heißt nicht einfach, dass sie unbedingt dagegen sind. Einfach nur, um zu betonen, dass das wirklich sehr unterschiedliche Fragestellungen sein können.
Vermögensübergabe ist das große Thema unserer Branche, will ich fast sagen. Und auch in den kommenden Jahren werden große Vermögen übertragen weltweit. Wird dadurch dein Thema Family Governance eine noch größere Rolle spielen?
Ich denke, in der Breite betreffend alle Themen, die sich da stellen in Bezug auf Vermögensübergabe, auf jeden Fall. Family Governance im Sinne von Entscheidungsfindung in Familienunternehmungen Wer weiß. Ich denke, das wird sicher in vielen Unternehmungen so bleiben. Andererseits haben wir natürlich auch viel Vermögen, das generiert wird durch Liquiditätsevents und so weiter und so fort. Und wo vielleicht die Governance und das tatsächliche Zusammenbleiben nicht unbedingt der Fall ist. Aber und auf jeden Fall ist die Thematik, wie gebe ich gescheit mein Vermögen an meine Kinder, an meine Familie, an karitative Einrichtungen und so weiter, was mache ich mit meinem Vermögen und was ist letztlich der Sinn des Ganzen, bleibt erhalten und wird eher noch stärker. Und da denke ich, ist dann die Thematik, die inhärent ist der Family Governance, im Sinne von Kommunikation, im Sinne von Dinge klar regeln, Dinge ansprechen, auch was die Fairness angeht unter Kindern, unter Geschwistern, wird wirklich immer wichtiger, dass im Grunde genommen quasi die Software, die innerhalb der Familie gelebt wird, genauso behandelt wird und mit genauso viel Detail bedacht wird, wie die formellere Seite des Ganzen, sagen wir die Hardware, sei es Testamente und alles, Sorgerechtsvereinbarungen, alles, was es so an Formellem gibt in diesem Bereich. Und insofern würde ich sagen, also das Offensein miteinander in der Familie und das Zusammenrücken und da auch Klarheit schaffen, wird sicher immer wichtiger werden, wenn man negative Konsequenzen vermeiden will.
Du hast eben Kommunikation angesprochen. Das Wort will ich einmal aufgreifen. Wie wichtig ist, oder beziehungsweise den Aspekt, wie wichtig ist denn Psychologie in deinem Job? Weil man ja eben auch dann mit ganz unterschiedlichen Menschen zusammenarbeitet und auch immer Kommunikation einfach eigentlich das Wichtigste ist, dass, um auch Bedürfnisse herauszufinden oder auch dann auch zu kommunizieren.
Absolut. Also ich denke, das hat zwei Richtungen. Einerseits meine eigene Zusammenarbeit mit Gründern und mit Familien und das andere ist die Kommunikation und das Miteinander umgehen in der Familie selbst. Und beide Bereiche sind sehr wichtig. Ich denke, es ist auch eine Frage des Stils, wie man zusammenkommt. Passt das von der Chemie und passt man da zusammen als Berater? Das ist das Erste. Es ist für mich auch wichtig zu wissen, und ich denke, ich weiß mittlerweile da gut, wo die Grenzen sind. Es gibt natürlich gewisse Bereiche, die ins Pathologische gehen, wo dann auch dann ein Coach gefragt ist oder ein Psychologe. Und das ist dann wichtig, auch diese Schere sehen zu können und damit umgehen zu können, weil das ist sicher nicht der Bereich, wo ich dann helfen kann. Und das andere ist, innerhalb der Familie, wenn man einzeln spricht mit Familienmitgliedern, das wäre normalerweise mein Ansatz, anzufangen mit persönlichen Gesprächen. Da sind sehr, sehr viele Vermutungen stehen da im Raum, Dinge, die über andere Familienmitglieder gedacht werden, die, wenn man dann zusammenarbeitet mit allen, gar nicht unbedingt der Fall sind, dass da irgendwelche Annahmen getroffen werden. Und da merkt man dann schon, ob die Kommunikation da ist oder eben fehlt. Und da kann man wirklich sehr viel tun. Das ist auch das Schönste an dieser Arbeit, zu sehen, dass da wie was freigeschaltet wird und sich dann die Familie einigen kann. Das heißt, jetzt muss nicht unbedingt im Rahmen einer Verfassung sein, sondern einfach, dass da wie dann wirklich die Kommunikationskanäle besser fließen, alle miteinander ehrlicher sein können und offener.
Dann habe ich noch eine abschließende Frage. Eine Unternehmerfamilie gründet ein eigenes Single-Family-Office. Du hast eben auch gesagt, auch da nimmt die Zahl zu. Gibt das vielleicht auch manchen Familien eine Art von falscher Sicherheit? Am Ende stellt sich ja auch bei einem Single-Family-Office die Frage, wer überwacht das Ganze?
Ja, genau, das führt es wieder schön zusammen. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, eine Governance zu haben und eine Entscheidungsfindung der Familie für das Family Office. Auch, dass in jedem, auf jeden Fall dann mal, wenn ein Generationenwechsel ansteht, dass da auch das Family Office eingebettet ist und man weitermachen kann und das dann im Grunde genommen wie das Familienunternehmen weiter funktioniert. Die falsche Sicherheit, denke ich, liegt darin begriffen, dass oft ein Family Office gestartet wird, ohne dass sich der Gründer die Familie näher überlegt, außer jetzt Vermögensanlagen, was möchte ich mit diesem Family Office erreichen? Und ich denke, das ist, wo es steht und fällt, dass man sich da wirklich genau hinsetzt und sagt, was soll das Family Office liefern? Wen brauche ich dafür? Wie sollte das Team aussehen? Regelmäßig sind die Kosten eines Family Office 60-70% im Personal enthalten. Also das sind ja auch, dann sind dann relativ teure Angestellte. Und was soll es liefern? belassen es bei der Vermögensverwaltung, kommt Reporting, Finanz und Buchhaltung dazu. Das ist in den meisten Fällen sowieso der Fall. Oder will ich mehr? Geht es da auch um die Family Governance? Geht es da um juristische Themen, die ich brauche, vor allem wenn ich eher international aufgestellt bin? Und was möchte ich im Family Office selbst machen? Und was mache ich mit externen Partnern? Also genau das würde ich mir sehr gut überlegen, bevor ich einsteige. Oder wenn ich sehe, ich habe mal angefangen, aber die Dinge sind nicht so ganz klar, die sind auch dem Team nicht so ganz klar, was immer, das kann dann relativ schnell negativ sich auswirken, dann würde ich Einhalt gebieten und sagen, okay, jetzt nehmen wir mal einen Schritt zurück und gehen mal über die Bücher und überlegen uns, was wir eigentlich damit wollen.
Vielen Dank, Britta. Bis dahin, es war ein sehr spannendes Gespräch. Ich glaube, wir könnten es auch noch ein bisschen länger fortsetzen. Vielleicht mal an anderer Stelle, da würde ich mich drüber freuen.
Hat mich sehr gefreut, danke.
Ja, schön, dass du bei uns in Hamburg zu Gast warst und dann gute Heimreise auch nach London.
Danke dir.
Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Clemens, gibt es noch was Wichtiges, das du unseren Zuhörern mitteilen möchtest?
Ja, ich überlege gerade. Der nächste Private Banking Kongress ist noch ein bisschen hin. Ich glaube, weitere Veranstaltungsankündigungen haben wir nicht. Das neue Printheft kommt bald raus. Ich glaube aber auch noch nicht in der nächsten Woche. Das müsste ich nochmal nachschauen. Wir haben zwei neue Podcasts, auf die ich hinweisen kann. Und zwar im Finanzgourmet ist Christian Falk zu Gast, Sportchef der Bildgruppe und auch Bayern Insider.
Oh, mal wieder das schöne Thema Fußball, das wir ja ab und zu mal hier leicht schneiden, bevor jemand dazwischen grätscht.
Genau, also da gibt es mal einen ausführlichen Blick hinter die Fußballkulissen. Christian Hammes hat in der neuen Folge von Das große Bild Philipp Hohmann von EB Sim zu Gast. Auch das Gespräch wird es in Kürze auf unserer Seite geben.
Ja, das klingt doch erstmal soweit ganz gut. Dann bleibt doch an dieser Stelle nur noch eins zu sagen.
Tschüss aus Hamburg.